Ich war vielleicht so 8, 9 Jahre alt. Wir lebten damals auf dem Land, im großen Pfarrhaus, riesiger Garten. Damals hatte man noch keine Handys, man spielte also draußen. Und das taten wir auch. Und wir hatten einen Nachbarn, der hatte so an unser Grundstück grenzend einen Garten. Es war ein älterer Herr, der seinen Garten liebte. Der hat zum Beispiel Spargel angebaut. Ich habe noch nie so gerade Spargelhaufen gesehen. Also so, ne, perfekt mit der Kelle und super. Der hatte nicht nur Spargel, der hatte auch super Kirschen. Und wenn du damit so ein paar Jungs spielst und die Kirschen leuchten so von drüben, dann kommt man schon mal auf die Idee, darüber zu gehen und sich welche zu holen. Haben wir auch gemacht. Über den Zaun, Kirschen geholt, wieder zurück und weitergespielt. Was wir in unserem Eifer nicht gemerkt hatten, war, dass wir Spuren hinterlassen hatten, nämlich in eben diesem Spargel. Und es war klar, wo die Menschen herkamen, die da in dem Garten waren, weil man konnte ja genau sehen, wo die langgelaufen sind. Also das führte dazu, dass dieser Nachbar bei meinen Eltern vorstellig wurde und sich darüber beschwert hat, was da passiert wäre. Nach einem ernsten Gespräch mit meinen Eltern war klar, es gibt da nur einen Weg. Du musst dich entschuldigen. Wenn man so 8, 9 Jahre alt ist und dieser Nachbar jemand ist, mit dem man sonst so nicht so viel zu tun hat, weil der eher so ein distanzierter, älterer, perfektionistischer Herr ist, der mit Kindern auch nicht so viel am Hut hatte, dann fragt man sich, wie das wohl werden wird mit der Entschuldigung. Und ich bin dann an diesem Abend mit, ich weiß nicht, meiner Mutter oder meinem Vater durch das Dorf gelaufen, ans andere Ende zu diesem Nachbarn. Und der Weg war echt lang. Und ich weiß heute noch, über 30 Jahre später, wie ich da vor dieser Tür stand und geklingelt habe und nicht wusste, was jetzt kommt. Ich weiß nicht mehr so viel, was dann passiert ist, aber ich wusste, wie sich das anfühlt, da zu stehen. Und wissen, du hast hier Mist gemacht und du musst dich jetzt entschuldigen. In dem Lied gerade ging es um was Ähnliches. Da wurde beschrieben, wie das ist, wenn wir vor Gott stehen. Und dass es genau so eben nicht ist, dass wir da zitternd vor der Tür stehen und klingeln müssten. Das Lied ist schon, ich kenne das schon ein bisschen länger und ich habe mich immer gefragt, was das eigentlich soll. Ich habe keine Angst vor Gott. Warum sollte ich zitternd vor ihm stehen? Meine Sünden sind noch vergeben, es gibt doch eigentlich kein Problem. Also so wie damals bei dem Nachbarn fühlt sich das bestimmt nicht an, wenn ich Gott begegne. Warum also dieses Lied? Der Text für heute steht in Hebräer 4, die Verse 14 bis 16. Christus ist der einzig wahre hohe Priester. Lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten. Denn in ihm haben wir einen großen hohen Priester, der vor Gott für uns eintritt. Er, der Sohn Gottes, ist durch den Himmel bis zum Thron Gottes gegangen, doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleid fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt für uns ein. Daher dürfen wir mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen. Er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Mutig komme ich vor den Thron. Wie gesagt, ist nicht ganz so das, was ich erlebe, aber vielleicht passt die Übersetzung auch nicht so ganz. Das Original heißt Boldly I approach the throne. Es ist eher sowas, die Engländer haben so verschiedene Worte, es ist eher sowas wie zuversichtlich. Ich muss mir keine Sorgen machen. Und trotzdem, warum könnte jemand auf die Idee kommen, Angst haben zu müssen vor Gott? Der Text sagt uns, wir haben Zuversicht, dass wir überhaupt vorgelassen werden. Jesus ist der hohe Priester. Ein hoher Priester ist jemand, der für jemand anderen stellvertretend eintritt. Ein Fürsprecher, der Zugang verschafft. Es scheint also so zu sein, dass dieser Zugang nicht selbstverständlich ist. Vielleicht würde ich es ja noch bis in den Himmel schaffen. Vielleicht komme ich auch noch in den Palast rein. Aber spätestens in dem Moment, wo ich die Hand an die Klinke zum Thronsaal lege, wird es schwierig. Da stehen nämlich ein paar Jungs, die ein bisschen größer sind und die mich da nicht reinlassen werden. Unser Text sagt in Vers 14, er, der Sohn Gottes, ist durch den Himmel bis zum Thron gegangen. Das heißt, bildlich gesprochen, Jesus ist vor uns durch dieses ganze Anwesen Gottes gegangen und hat geklärt, dass die, die jetzt nach ihm kommen, jetzt rein dürfen. Offensichtlich ist das notwendig, weil wir alleine da nicht durchkommen. Das Problem, was da besteht, ist Sünde. Was ist eigentlich Sünde? Sünde ist, nicht regelmäßig sonntags in den Gottesdienst zu kommen. Sünde ist, sich zu streiten. Sünde ist, in Diskussionen laut zu werden. Sünde ist, sich scheiden zu lassen. Sünde ist, Fasching zu feiern. Nein, das ist nicht Sünde. Das sind bestenfalls Symptome dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Und eigentliche Sünde führt vielleicht zu irgendwelchem Verhalten, was nicht passt, aber das ist keine Sünde. Das Problem liegt tiefer. Sünde beschreibt so vom Wortstamm her ja dieses Zielverfehlung. Also du hast auf der Scheibe nicht ins Schwarze getroffen, sondern irgendwo daneben, wenn du überhaupt es platt getroffen hast. Das ist Sünde, am Ziel vorbei. Was ist das Ziel? Galater 5, 22. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Oder Korinther 13 definiert das noch ein bisschen weiter, was das in Bezug auf die Liebe heißt. Sanftmütig, freundlich, verzeiht immer und so weiter. Das ist das Ziel. Gottes Idee war, dass wenn wir als Christen in einen Raum reinkommen, dass sich in diesem Raum was verändert. Wenn wir da reinkommen, dass da Frieden herrscht. Das ist das Ziel. Und wenn das nicht passiert, dann ist das Sünde. Sünde ist kein Verhalten, sondern ein Zustand. Nämlich ferne von Gott. Die fehlende Verbindung zu Gott. Und wenn ich keine Verbindung zu Gott habe, dann kann ich seine Ressourcen auch nicht nutzen. Wenn ich keine Verbindung zu Gott habe, dann muss ich mit meinen eigenen Mitteln klarkommen. Und die sind vor allen Dingen eins, knapp und begrenzt. Ich weiß nicht, wer von euch mit Öl heizt. Wir heizen mit Öl. Und ich bin so ein Typ, der immer ziemlich spät bestellt, weil dann fällt dir ein, du müsstest mal gucken, was der Tank so sagt, und dann muss ich immer verhandeln mit dem Öllieferanten. Er sagt dann immer, wann brauchst du es denn? Ich sage, am besten, wenn du morgen kommst. Das wird schwierig. Und du weißt, es kann noch ein bisschen dauern. Was machst du dann? Du musst die Heizung irgendwie runterdrehen, weil du willst morgens nicht aufstehen und mit kaltem Wasser duschen. Das ist schwierig. Wenn die Ressourcen knapp sind, dann sorgen wir dafür, dass uns das nicht beeinträchtigt. Dann müssen wir an irgendeiner Stelle sparen. Wenn der Tank voll ist oder wenn ich das Öl noch nicht mal bezahlen muss, wenn ich eine Standleitung habe, dann ist mir das relativ egal, wie weit die Heizung aufgedreht ist. Aber so ist es in unserem Leben nicht. Wir müssen für unser Öl bezahlen. Wir müssen für unsere Ressourcen selber aufkommen. Und wenn wir keine Standleitung zu Gott haben, dann müssen wir irgendwie improvisieren. Wir müssen uns schützen. Und das machen wir manchmal dadurch, dass wir andere klein machen, dass wir schimpfen, vielleicht andere beleidigen. Und wir müssen unsere Sehnsucht stillen, weil wir merken, die Ressourcen reichen nicht. Habgier, Geiz sind vielleicht so Themen. Aus der fehlenden Verbindung zu Gott entsteht Improvisation und daraus unangenehme Folgen. Kein Verständnis für andere. Beleidigt sein, wenn mein Plan nicht funktioniert. Nicht verzeihen können, nicht vergessen können. Daneben stehen und meckern, ohne selber etwas auszuprobieren. Kein Risiko eingehen wollen. Menschen auf Fehler hinzuweisen, aber sie nicht aufzurichten. Jemand verachten, der das nicht schafft, wie ich das schaffe. Fehlende Großzügigkeit. Die Nerven verlieren angesichts des Sturms, der vor mir ist. Das waren nur ein paar Dinge von meiner Liste. Ich weiß nicht, was bei euch so stehen würde. Trennung von Gott führt dazu, dass uns die Angst bestimmt. Es ist ja so, ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, wenn eine Gesellschaft oder in einer Sprache entwickeln sich die Worte immer dahin, ob eine Gesellschaft viel oder wenig von etwas hat. Nehmen wir mal das Wort Schnee. In San Salvador, in Südamerika, gibt es genau ein Wort für Schnee. Und das bedeutet nicht nur Schnee, das bedeutet auch Eis und mir ist kalt. Die haben das nicht. Bei den Eskimos gibt es eine zweistellige Anzahl, man streitet sich, wie viel das wirklich ist, aber es muss irgendwas um die 40 sein, Begriffe für Schnee. Weil die jede Menge davon haben. Und da gibt es so groben Schnee und feinen Schnee und weiß ich nicht was. Gelben Schnee. In unserer Gesellschaft gibt es unzählige Worte für Angst. Verschiedene Paranoia. Es ist schon verrückt, dass wir dieses Wort überhaupt kennen. Unterschiedlichste Krankheitsbilder dazu. Warum ist das so? Weil es bei uns eine Menge an Angst gibt. Angst vor allem Möglichen. Die Angst, persönlich zu kurz zu kommen. Wenn wir aus unseren eigenen Möglichkeiten leben, dann wird das immer begrenzt sein. Und wir werden versuchen, uns zu schützen. Wir werden uns Sorgen machen. Geiz, Neid, Missgunst, Konkurrenzdenken sind vielleicht die Folgen. Aber was war jetzt Gottes Idee? Was war sein Ziel? Was ist sein Ziel? Was ist das Schwarze in der Zielscheibe? Er wollte, dass wir nicht von Angst bestimmt sind. Er wollte, dass wir völlige Entspannung an den Tag legen angesichts des Sturms. Dass wir Frieden ausstrahlen. Dass wir Verständnis und Geborgenheit ausstrahlen. Dass wir Liebe verbreiten. Dass wir andere annehmen können, egal wer das ist und was der so denkt oder so auf dem Kerbholz hat. Dass wir selber wissen, dass wir wertvoll sind. Dass wir großzügig sind. Das Problem ist, wir können das nicht selber machen. Wir können das nur erleben, wenn die Verbindung zu ihm stimmt. Wenn wir selber das Öl nicht bezahlen müssen, sondern der Vorrat unendlich ist, dann kann ich geben. Das war der Zustand, in dem Adam und Eva gelebt haben. eine ungebrochene Pipeline zu Gott. Direkten Zugang. Und als sie aus dem Paradies raus sind, mussten sie anfangen, sich selber zu kümmern. Das war das Problem mit dem Sündenfall. Sie waren auf ihre eigenen Mittel plötzlich angewiesen. Wie kommt man jetzt zu dem Ziel? Es hilft auf alle Fälle nicht, sich mehr Mühe zu geben. Besseres Benehmen einzuüben. Funktioniert nicht. Es ist ja in unserer Zeit immer so ganz beliebt, im Internet findet man immer so Ratgeber. 10 Schritte zum, was weiß ich, um mehr sympathisch zu werden. 10 Schritte zum beruflichen Erfolg. Die 5 wichtigsten Dinge, um dein Einkommen zu steigern. So funktioniert das ja nicht. Wenn wir am Benehmen drehen, wenn wir uns vornehmen, ich möchte mit der und der Person besser zurechtkommen, dann ist das ein guter Vorsatz. Und es gibt vielleicht auch Schritte dahin. Aber das funktioniert nicht. Oder nur begrenzt. Weil da kommt die nächste Person, mit der es nicht klappt. Oder die Ausnahmesituation. Es funktioniert nicht. Wir können uns nicht selber befreien. Wir können nicht selber den Zugang zu diesem unendlichen Öltank legen. Unser Zustand muss sich ändern. Und in dem Maße, in dem sich unsere Beziehung zu Gott verändert, wird sich unser Verhalten ändern. Vielleicht habt ihr das mal erlebt, wenn jemand plötzlich anfängt, sich mehr mit Gott zu beschäftigen, da passiert was. Das sieht man, das kann man nicht machen. Und ich denke, das müssen wir uns gelegentlich wieder klar machen, dass wir alleine nicht vor den Thron kommen. Und das Verrückte an der Sache ist, es geht nicht nur uns so, sondern allen, die so um uns rum sind. Guck mal nach rechts und links, dem geht's genauso. Das führt uns zum nächsten Punkt. Mutig vor den Thron kommen. Gemeinsam. Wir leben dummerweise nicht alleine und das führt zu einer Reihe von Problemen. Das erste ist, ich beeinflusse mit meinem Verhalten andere. Meine Ferne von Gott beeinflusst andere, weil ich sie verletze, weil ich sie schädige, weil ich verurteile, weil ich sie bestrafe. Das erhöht den Druck auf andere. Und das führt noch zusätzlich dazu, dass sie plötzlich mehr Probleme haben, mit ihren eigenen Ressourcen zurechtzukommen. Und das löst wieder andere Reaktionen aus, die mir vielleicht nicht gefallen. Das ist ein endloser Kreislauf. Wir reagieren auf andere, die reagieren auf uns mit unseren eigenen Möglichkeiten. Wir fühlen uns verletzt und schlagen zurück. Römer 3, 23. Denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Wir erwarten ja oft, dass der andere endlich mal seine Beziehung mit Gott festigt, damit er sich auch weiterentwickelt und wir das auch erleben. Wenn wir so in unsere Gemeinde gucken oder um uns herum, dann fällt uns zu jedem genau ein, wo Gott jetzt mal die Entwicklung ansetzen könnte und den mal endlich weiterbringen. Nur der schafft es ja nicht, endlich mal seine Beziehung mit Gott auf die Reihe zu kriegen. Das wäre so schön, wenn der da mal weiterkäme. Ich kann nicht beeinflussen, wo die Entwicklung des anderen gerade stattfindet. Ich kann ja noch nicht mal beeinflussen, wo die Entwicklung Gottes in meinem Leben gerade stattfindet. Und möglicherweise ist der Punkt, an dem Gott arbeitet, nicht gerade die Stelle, wo ich mit dem anderen anecke. Wir vergessen manchmal, dass wir alle die gleiche Ausgangsbasis haben. Ich bin fern von Gott, aber der andere auch. Und das führt dazu, dass er dummerweise ein sündiges Leben an den Tag legen wird, und Fehler hat. Der hat das gleiche Problem wie ich. Dann gibt es dann noch das Problem, dass wir manchmal mehr erwarten, als gerade funktioniert. Ich bin ja Christ, also muss man das ja sehen, an meinem Verhalten. Und wenn man das nicht sieht, dann mache ich vielleicht was falsch. Dann bin ich vielleicht kein richtiger Christ. Das ist eine Sache, die geht so gar nicht so bewusst in unserem Kopf vor, vielleicht so ein bisschen unbewusst, aber es führt dazu, dass wir anfangen, Dinge vorzutäuschen oder zu vertuschen. Öffentlich streiten, das machen wir nicht. Oder darüber reden, dass wir Probleme mit irgendjemandem haben. Vielleicht in unserer Beziehung zu unseren Kindern, zu unserem Ehepartner, zu unserem Nachbarn. Und damit verändern wir plötzlich den Maßstab. Es geht nicht mehr darum, wie unsere Beziehung zu Gott ist, sondern wie unser Verhalten ist. Und wir legen den Maßstab an uns selber und an andere und vergessen, dass das überhaupt nicht die Stellschraube ist, an der wir drehen können. Das führt dann manchmal dazu, dass man sich unter Nichtchristen wohler fühlt als unter Christen. Habt ihr das schon mal erlebt? Denen ist es manchmal relativ egal, ob du dich gerade mit deinen Kindern nicht verstehst oder Stress mit deiner Frau hast, weil das haben die auch. Nur als Christ hat man das nicht. Darf man als Christ scheitern? Was macht Jesus? Hebräer 4, Vers 15, zurück zu unserem Text. Doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwäche nicht verstehen und zu keinem Mitleid fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Jesus versteht genau, wie sich das anfühlt. Jesus hat Angst körperlich gespürt. Als er im Garten Gethsemane saß, steht da, dass er Angstschweiß auf der Stirn hatte, dass das nicht spurlos an ihm vorübergegangen ist. Jesus hatte genauso Berge vor sich wie wir. Schwierige Gespräche mit schwierigen Menschen, Bedrohung, Leute, die ihm ans Leder wollten, Leute, die ihn rausgeschmissen haben. Aber an keinem Punkt ist er dahin gekommen, dass er sich von seiner Angst hat bestimmen lassen und dass er versucht hätte, das mit seinen eigenen Mitteln zu klären. Als Jesus im Sturm im Boot gesessen hat, war der Unterschied zwischen ihm und den Jüngern, dass er wusste, dass seine Kraft nicht ausreicht dafür. Und was macht er? Er hätte allen Grund, stolz zu sein und zu sagen, ich habe dir doch gezeigt, wie es geht. Warum kriegst du das nicht hin? Ist doch einfach. Jesus ist zum Mitleiden fähig und er versteht das. Er leidet mit uns und er sieht das genau. Und deswegen hat er den Weg freigemacht. Als der Einzige, der wirklich Zugang zum Thron hat, der bis vorn hin darf und sich da auch noch draufsetzen darf, hat er die Türen aufgemacht und allen erklärt, dass die, die da hinten kommen und nicht so aussehen, als würden sie hier reinpassen, jetzt trotzdem durchdürfen. Verständnis kommt aus eigener Erfahrung. Was uns mit anderen Menschen verbindet, ist Zerbrochenheit, nicht Perfektion. Deshalb gibt es Selbsthilfegruppen. Du brauchst keinen, der über deine Probleme redet und niemals selber da gewesen ist, wo du bist. Du merkst sofort, dass der keine Ahnung hat, wovon er redet. und du redest mit niemandem offen über deine Probleme, wenn du den Eindruck hast, der hat alles unter Kontrolle. Je tiefer wir selber das Scheitern in unserem Leben zulassen, diese Realität akzeptieren, umso mehr bekommen wir Zugang zu anderen. Und je mehr wir selber erleben, dass das wahr ist, dass wir zuversichtlich vor Gottes Thron kommen können, umso mehr können wir andere verstehen, für die dieser Schritt vielleicht noch ein bisschen weiter weg ist. Nur durch Verständnis wird sich die Atmosphäre verändern, die wir verbreiten. Wenn wir selber akzeptieren, dass unsere Mittel nicht ausreichen, dann wird Glaube authentisch. Dann wird Glaube echt und wirklich. Gemeinsam vor den Thron kommen heißt offen mit meiner Begrenztheit umgehen und den anderen mitzunehmen. Nicht mit dem Finger auf ihn zu zeigen, sondern ihn aufzurichten und mitzunehmen vor den Thron. Es gibt dieses tolle Bild, vielleicht erinnert ihr euch, Gunther hat das auch mal als Bild an die Wand geworfen, eines Mosaik. Was ist ein Mosaik? Ein Mosaik besteht aus vielen kleinen zerbrochenen Stücken. Zersplitterte, unregelmäßige Stücke. Keins sieht aus wie das andere. Und irgendwie passen die nicht zusammen. Das ist kein Puzzle, wo das ineinander passt. Und trotzdem sind die zu einem Großen zusammengefügt und ergeben ein tolles Bild. Wenn man einen Schritt zurücknimmt, sieht man da plötzlich Figuren drauf, was abgebildet ist. Und richtig gut wird es erst, wenn das Licht durchscheint. Dann sieht man was Geniales, Schönes. Jede einzelne gebrochene Scherbe fügt sich zu einem großen, tollen Bild zusammen. Der letzte Punkt, mutig vor den Thron kommen, weil mir da geholfen wird. Der Thron ist der Ort, wo ich das bekomme, was ich brauche, wo ich die Mittel bekomme, um zurechtzukommen. Vers 16. Er tritt für uns ein, daher dürfen wir mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen. Er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Die Zusage hört nicht damit auf, dass wir Zugang zum Thronraum haben, dass wir durch diese Tür durch dürfen, sondern die Zusage geht noch weiter, wir kriegen sogar Hilfe. Das geht noch einen Schritt weiter als mein Nachbar damals. Es ist nicht so, dass Gott nur gnädig nickt, wohlwollend nickt, als wir da stehen und uns wieder entlässt, wie ein erhabener König. Sondern er bietet uns an, tatkräftig zuzugreifen. Das Problem ist, wenn wir den Vers genau lesen, dann steht da, er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Wenn du Hilfe brauchst, ist das Problem schon ziemlich weit fortgeschritten. Dann hast du es schon gesehen, das Problem. Wir bekommen nichts vorher, in den seltensten Fällen. Sondern wir gehen oft in Vorleistung. Und unsere Ressourcen am Thron abzuholen, heißt, irgendwas zu tun, großzügig zu sein, in dem Wissen, dass Gott mich dafür entschädigen wird. Ich verbrenne das Öl, was ich noch gar nicht habe, weil ich weiß, dass mein Tank rechtzeitig gefüllt wird. Dann kann ich plötzlich Mitgefühl und Wertschätzung ausstrahlen, obwohl ich das in dem Augenblick vielleicht selber noch gar nicht erlebe. Weil ich weiß, wo ich hingehen muss, um es zu bekommen. Die Bibel sagt, dass Glaube Berge bewegt. Ab und zu erleben wir das mal, dass es so passiert, dass der Berg von hier nach da kommt. Oder von hier nach da. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass der Berg von hier nach da kommt. Das heißt, wir müssen da durch. Da drüber. Die Probleme werden nicht einfach weggeschafft. Aber Jesus sagt, ich war da auch und ich gehe da mit dir. Und du musst das nicht mit deiner eigenen Kraft machen, sondern ich helfe dir. Und wenn wir das erleben können, dann kann sich was verändern in der Art, wie wir anderen begegnen. Dann können wir eine Atmosphäre schaffen, die anderen plötzlich zeigt, dass Glauben eben mehr ist als nur eine Perspektive in der Zukunft, weil man irgendwann vielleicht mal bei irgendeinem Gott ankommt, der mich jetzt gar nicht interessiert. Wir haben das vorhin gehört aus Römer 5, Vers 1. Das sind so diese drei Perspektiven der Rettung. Gott kümmert sich um unsere Sünden, um unsere Vergangenheit. Römer 5, Vers 1. Gott kümmert sich um unsere Zukunft. Wir werden irgendwann mal im Himmel sein. Aber die Musik spielt jetzt. Das Leben ist jetzt. Und das ist Gott genauso wichtig. Er sprach von Fülle. Und mit Fülle meinte er nicht Schlaraffenland, sondern mit Fülle meinte er, diese Energie zu erleben, wenn du vor einem Berg stehst, keine Ahnung hast, wie du es hinkriegst, aber du gehst den ersten Schritt und du merkst plötzlich, es bewegt sich was. Ich wünsche euch das, dass ihr das entdecken könnt in eurem eigenen Leben. Diesen Zugang zu Gott. Und dass ihr das ausstrahlt. Dass ihr in einen Raum reinkommt und Leute sich fragen, was ist da anders dran, weil da Frieden plötzlich ausgestrahlt wird. Dass die Leute sich fragen, was stimmt mit dem nicht, mit der nicht, warum ist die so drauf? Ich wünsche euch das, ich wünsche uns das als Gemeinde, dass das hier ein Ort wird, wo Leute reinkommen und einfach nur erstaunt sind. Weil hier was anders ist, weil Gott hier ist und weil wir nichts beweisen müssen. Dass wir uns nicht gegenseitig zeigen müssen, wie weit wir schon im Glauben sind, weil unser Verhalten so perfekt ist, sondern dass wir darüber reden können, wo die Probleme sind. Weil das dazu führt, dass andere auch darüber reden können. Amen. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du uns Zugang verschafft hast zum Vater. Ich danke dir, dass du durch den Himmel gegangen bist, die Türen aufgestoßen hast und erklärt hast, dass wir rein dürfen. Und Gott, ich danke dir, dass du nicht nur gnädig nickst, wenn wir vor dir stehen, sondern uns die Hände reichst und das gibst, was wir brauchen. Und ich möchte dich bitten, dass wir das immer mehr erleben, dass wir aus deiner Kraft leben. Dass wir lernen können, dass unsere Grenzen nicht das Ende sind, sondern dass es danach mit dir weitergeht. Und dass wir das von vornherein einkalkulieren können, dass wir lernen, mit deiner Realität zu leben und das auch auszustrahlen und dass uns das verändert. Ich bitte dich für jeden, der hier ist, verändere du, zeig deine Liebe, deine unerschöpfliche Ressourcen. Dass wir lernen können, dass es heißt, aus dir zu leben, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, weil da genug da ist. Weil da so viel da ist, so viel Wertschätzung und Liebe für uns, dass wir andere lieben können. So viel Kraft, dass wir anderen helfen können. Dass wir nicht darauf gucken müssen, wie weit unsere eigene Kraft noch reicht. Danke, dass du uns liebst, Vater. Amen.